Am jungen Rhein an der Verzweigung vom Lukmanier und dem Oberalppass ist ein markanter Barockbau in die Landschaft eingebunden. Das ist der zwei Heiligen Placidus und Sigisbert, die den Ursprung für das älteste Schweizer Benediktinerkloster gelegt haben, zu verdanken. Seit 1400 Jahren, ohne Unterbruch, leben die Mönche gemäss den Regeln vom Heiligen Benedikt im Dreiklang von Gebet, Arbeit und geistlicher Lässig. Eine alte, reiche Tradition ist mit dieser Abtei verbunden. Und darüber möchte ich, Andrea Marti, heute berichten. Der Pater Bruno Rieder weiss vieles über die Abtei und über das 1400-jährige Jubiläum zu erzählen.
Wir sind also seit dem Anfang ununterbrochen da. Wir sind nie aufgehoben gewesen und gehören durch das neben dem Kloster in Salzburg zu den zwei ältesten Klöstern nördlich von den Alpen, die immer noch bestehen. Man muss aber vielleicht dazu sagen, bei diesen 1400 Jahren Ursprung haben wir nicht ein genaues Gründungsdatum, weil da sind einfach Dokumente verloren gegangen, die sind nicht mehr erhalten. Aber man kann sicher sagen, dass das so im 7. Jahrhundert zurückgeht und man hat dann in der frühen Barockzeit mal probiert auszurechnen, wenn das könnte sein, und ist dann eben auf das Jahr 614 gekommen, wo man auch schon mehrmals so gefeiert hat und wir wollen das so aufnehmen und das Jahr eben das Jubiläum feiern. Wir wollen aber gerade, wenn wir das Jubiläum feiern, nicht einfach nur so in die Geschichte zurückschauen und sagen, ja, das ist uralt und die ganze Vergangenheit, sondern wir wollen das wirklich so brauchen, um unsere Ursprünge zurückzusinnen, um aus dieser Kraft raus können, weiterzugehen. Also wir sind ein lebendiges Kloster da. Dieses Kloster zählt insgesamt momentan 28 Mönche. Von denen sind 13 Priester, eine ist Diakon, 12 sind Brüder, also nicht geweiht, von denen ist eine einfacher Profess noch, und dann haben wir auch noch so einen zwei Klaustraloblaten. Klaustraloblaten, das sind Männer, die mit uns das ganze Klosterleben mitleben, die auch den Habit tragen, die aber nicht Profess gemacht haben, sondern nur eine Oblationsverpflichtung, wo auch wieder könnte aufgelöst werden. Dieser Abt ist der Abt Vigeli Mon. Wenn ich den Namen ausspreche, merkt man schon, Vigeli, das ist etwas Besonderes. Das ist also die romanische Form von Vigilius. Das heisst, er kommt aus der Gegend, aus dem Nachbarort Sedrun ist er aufgewachsen. Er ist auch da in die Klosterschule gegangen und ist dann das sechste Mal zwei Jahre in der Schweizergarde zu Rom gewesen und ist danach dann zusammen mit mir ins Kloster eingetreten. Wir sind eigentlich so die ganze Zeit gemeinsam da im Kloster gewesen. Er hat dann nach dem Theologiestudium in Salzburg hat er auch noch eine Ausbildung zum Lehrer gemacht, zum Latinlehrer. Es gibt auch heute noch Schule bei uns, Religion und Latein. Und im Jahr 2012 ist er dann zum neuen Abt geweiht worden. Er ist so von seiner Persönlichkeit her ein sehr ausgeglichener, ruhiger Mensch, der auch immer probiert zu vermitteln, die Leute zusammenzubringen, an dem her Einheit in der Klostergemeinschaft zu schaffen. Seit frühester Zeit, aber es ist sicher schon seit dem 13. Jahrhundert ist es auch quellenmässig beleidigt, haben wir auch eine Schule da in unterschiedlicher Form. Heute ist es ein Internatsgymnasium für Buben und Mädchen. Und das prägt uns recht stark, weil ein Haufen Mitbrüder da auch tätig sind und da mitschaffen, weil das auch wichtig ist für unseren Lebensunterhalt, die Schule. Aus dem aus hat sich vermutlich dann auch ergeben, dass wir doch auch noch einen rechten Schwerpunkt haben, so in der Jugendseelsorge. Wir machen jetzt schon seit ein Haufen Jahren recht viel Angebot für junge Menschen. Wir betreuen selber keinen Verein, ist eigentlich schon seit dem Mittelalter selbstständig. Aber wir probieren sonst so ein Seelsorgezentrum zu sein. Also es kommen recht viele Leute zu uns für Gespräche, Begleitung, für Beichtsakrament vor allem. Dazu gehört natürlich, dass wir auch ein kleinerer der Gotteswallfahrtsort sind.
Obwohl am 11. Juli der Gedenktag vom heiligen Benedikt ist, werden in diesem Dis die zwei Gründungsheiligen Placidus und Sigismund gefeiert, aufgrund von dem, weil sie eine ältere Tradition ausweisen.
Man hat einmal anfangs vom 20. Jahrhundert fast gemeint, ob die überhaupt gelebt haben, weil man damals so fast nichts mehr gewusst hat, nur mündliche Überlieferung. Und dann sind den Forscher auf die Suche gegangen und haben dann wirklich auch Quellen gefunden. Die Hauptquelle ist die sogenannte Passio Placidi. Das ist eine Lesung für die Vigil, also für das Stundengebet aus dem 12. Jahrhundert. Und dort wird das Leben von diesen zwei Heiligen beschrieben. Also der heilige Sigismund, der wird dort beschrieben, dass es ein Mönch ist, der mit dem heiligen Columban da in die Gegend gekommen ist. Der heilige Columban war ein irischer Wandermönch, der von Irland ausgezogen ist nach Europa, hat dann in Luxeuil, also in den Vogesen, ein erstes Kloster gegründet, ist dann weitergezogen in die Schweiz, mit ihm zum Beispiel auch der heilige Gallus, und der, wo dann St. Gallen dort die Urzelle gegründet hat. Später ist der Columban weitergezogen nach Norditalien, nach Bobbio. Und es heisst dann in der Passio Placidi, der heilige Sigismund sei dann da andermatt geblieben und sei dann da über den Oberalppass nach diesem Tis gekommen. Die Forschung sagt, dass heute wahrscheinlich der Sigismund nicht direkt mit dem heiligen Columban gezogen ist, aber dass er aus dem Kloster Luxeuil kommt, selber nicht ein irischer Mönch, sondern ein fränkischer Mönch war. Und der hat dann da eine Einsiedelei gegründet, zugleich aber auch schon Seelsorge gemacht für die Leute von der Umgebung, und darum hat sich ihm den Einheimischen angeschlossen, das ist der heilige Placidus. Und wo da jetzt so ein Seelsorgszentrum entstanden ist, eben auch vom Frankenreich her, hat das Misstrauen von dem einheimischen Herrscher, dem Präses Victor, erregt. So hätten die den Placidus ermordet gelassen. Und zwar, die Ermordung ist passiert, der Eingangsdorf, wo heute die Placiduskirche steht. Die Mörder, die von dem Präses Victor angestellt worden sind, sollen dort dem heiligen Placidus den Kopf abgeschlagen haben. Und die Legende sagt dann, er hat dann den Kopf in die Hände genommen und sieht da die paar hundert Meter zum Kloster gelaufen und dem heiligen Sigismund den Kopf zeigt, so wird das auch überall auf den Darstellungen dargestellt, und dann sei er dann gestorben, und schon kurz nach dem Tod wird dann berichtet, sei da Wunder passiert, und aus dem heraus ist dann eigentlich das Kloster entstanden. So haben wir eigentlich da mit diesen zwei Heiligen so ein schönes Duo. Einerseits haben wir den fremden Mönch, der da herkommt, und den Einheimischen. Dann haben wir einerseits den Mönch und den Laien, die zusammen arbeiten. Wir haben aber auch den Mönch und den Märtyrer. Und so feiern wir dann eben immer am 11. Juli ein ganz grosses Fest von diesen zwei Gründerheiligen. Thank you.
Man hat den Eindruck, dass das Leben bei den Benediktinern nicht ganz einfach ist, wenn man nur schon denkt, wie der Tagesablauf strukturiert ist. 17:30 Morgengebet, 6:15 Morgenessen, 7:30 Mess, 11:45 Mittagsgebet und 12:00 Mittagessen, wo im Stillschweigen eingenommen wird. Ein Mönch liest aus der Schrift vom heiligen Benedikt oder sonst von einer Schrift. Das ist gefolgt aus einem Auszug von einem aktuellen Bericht. Dann 3:30 freiwilliges Zvieri, 6:00 Obiggebet, 7:30 Abendessen und 8:00 Nachtgebet. Dann folgt eine lange Ruhe. Das heisst aber nicht, dass die Mönche schlafen gehen. Die meisten widmen dann die Zeit dem Studium widmen oder sonst noch der Arbeit. Ein Mönch hat auch kein Eigentum und eine gemeinsame Richtschnur ist Demut, Gehorsam und Schweigsamkeit. Das wird beschrieben im 4. Kapitel von der Benediktsregel. Und da wird auch beschrieben, dass die Ordensleute nicht sollten schlafsüchtig sein oder sie sollten nicht die verfluchen, die uns selber verfluchen, sondern viel mehr sollten wir vergeben und die Leute segnen. Das sind hohe Anforderungen, die an einen Mönch gestellt werden. Aber trotzdem ruft Gott immer noch zu uns und es gibt immer noch wunderbare Berufungen. Und so hören wir einige Worte vom Pförtnerbruder Urs und vom Kinderarzt Pater Johannes, der im Management auch tätig war, und abschliessend vom Pater Bruno Rieder, der uns auch ein Porträt über seine aktuelle Tätigkeit wird machen. Man hat den Eindruck, das Leben bei den Benediktinern ist nicht ganz einfach. Wenn man nur schon denkt, wie der Tagesablauf strukturiert ist. 17:30 Morgengebet, 6:15 Morgenessen, 7:30 Mess, 11:45 Mittagsgebet, 12:00 Mittagessen, das wird im Schweigen eingenommen. Ein Mönch liest aus den Schriften vom heiligen Benedikt oder sonst von einer heiligen Schrift, gefolgt von einem Auszug aus einem aktuellen Buch. Dann 3:30 ist es freiwilliges Zvieri, 6:00 ist Abendgebet, 6:30 Nachtessen und 8:00 das Nachtgebet. Und danach folgt eine lange Ruhe. Das heisst nicht, dass sie schlafen gehen. Die Mönche arbeiten meistens weiter oder sie widmen sich im Studium. Ein Mönch hat auch kein Eigentum. Und eine gemeinsame Richtschnur ist auch Demut, Gehorsam und Schweigsamkeit. Und das wird beschrieben in der Schrift Werkzeuge der geistlichen Kunst, wo unter anderem auch erwähnt wird, dass die Ordensleute nicht sollten schlafsüchtig sein oder sie sollten zum Beispiel nicht die verfluchen, die uns selber verfluchen, sondern viel mehr segnen. Und vieles mehr wird darin beschrieben. Das sind hohe Anforderungen an die Mönche. Und trotzdem redet Gott weiters zu uns. Und es gibt immer wieder Berufungen. Und so hören wir einige Worte vom Pförtner, dem Bruder Urs, vom Kinderarzt, der auch als Manager gearbeitet hat und Spitäler geführt hat, vom Pater Johannes, gefolgt vom Pater Bruno, der auch ein Porträt über seine aktuelle Tätigkeit machen tut.
Ich habe Banklehre gemacht im Aargau, habe ich in die Westschweiz wollen. Dann bin ich auf Genf gekommen, dann habe ich eine Wohnung gesucht und nachher habe ich den Chef gefragt, ob er etwas wüsste. Und nachher hat er gemeint, ja, von USM, wo ich gefasst war, das ist die deutschsprachige katholische Pfarrei von Genf, weil sie etwas Gescheites gefunden hat. Und dort bin ich dann eigentlich die ganzen 3 Jahre gewesen. Und habe dort dann auch, das waren die Schwestern von Menzingen, dort mitgeholfen. Und irgendwie bin ich ein bisschen in das Gebiet hineingekommen. Und bis dann zu den Benediktinern gekommen ist, das ist dann wieder Vorsehung oder Zufall. Und dieser Band spielt da mit. Ich wollte eine Reise machen von Genf über Brig bis in Tiscour. Und an einem Tag ist das nicht gut gegangen. Und dann hatte ich einen Bekannten gehabt, zu Genf. Und der hat von mir erzählt, auf dem Kloster bis in Tiscour zu übernachten. Und irgendwie hat das dann nicht geklappt, aber auf diesem Tisch bin ich gleich. Und das Kloster so weit, dass man keinen Mönch von ihm gesehen hat. Und irgendwie hat das Eindruck gemacht. Und bin ich ein paar Wochen später noch einmal gekommen. Und irgendein Herbst drauf, das war 1974, habe ich mal geschrieben, dann bin ich mal ein paar Tage gekommen. Ich bin mal eine Woche da gewesen. Und irgendwie nach dieser Woche habe ich gewusst, ich muss da hin. Und jetzt sind ein paar 40 Jahre durch, und ich bin immer noch da und immer noch glücklich und zufrieden.
Sagen wir einmal, in dieser Zeit, jetzt gerade als Dreijährige, dass jetzt nicht ich in meinen eigenen Gedanken zu mir rede, sondern dass Gott mit mir spricht, ist mir trotzdem nicht bewusst gewesen. Das ist mir eigentlich erst im Kloster klar geworden, als ich jetzt mit 40 eingetreten bin. Also ich bin ja nicht wirklich als Junge eingetreten, sondern eine lange medizinische Karriere hinter mir jetzt schon. Weil ich bin Arzt geworden und so wie es aussieht, werde ich jetzt auch Priester. Also alle die Vorstellungen, die ich als Kind hatte, die haben sich bewahrheitet.
Ich kam vielleicht drauf damit, dass ich ziemlich nahe von Dissentis aufgewachsen bin. Es sind schon zwei Onkel von mir in der Hochschule Dissentis gewesen, sodass dann eigentlich klar war, dass auch ich dann an die Klosterschule gekommen bin und mein Gymnasium da absolviert habe. Dann bin ich dann zuerst nach Zürich gegangen und habe dort ein Studium gemacht, Germanistik, Philosophie, Latein und Geschichte. Circa ein Jahr vor Ende des Studiums hatte ich so ein Erlebnis. Zürich-Tunnel, so einen Abend, es war düster, regnerisch, neblig. Stehe ich dann plötzlich so da und sage, ja, und jetzt, wenn du das Studium abgeschlossen hast, was machst du denn weiter? Dann ist so klar die Antwort gekommen, einfach nur so jetzt irgendeinen Beruf und Geld verdienen und halt so das Leben kommen. Das erfüllt mein Herz nicht. Ich brauche etwas, wo ich mich ganz dran hingeben kann und wo es sich auch lohnt, dass ich mich mit Leib und Seele und meinem ganzen Herzen dran hingebe. Und das war so ein starker Impuls, mich dann weiter auf die Suche zu machen. Und dann ist dann Ende von dem Jahr, wo ich das Erlebnis kam, ist mir so ganz per Zufall so ein Flyer in die Hände gekommen, wo angeboten war, über das Neujahr Exerzitien zu machen. Am Ende dieser 5 Tage war mir dann eigentlich völlig klar, mein Weg wird mich ins Kloster Dissentis führen. Ich bin dann 1988 hier im Kloster Dissentis eingetreten. Dann habe ich dann das Noviziat gemacht, habe zuerst auch noch ein bisschen Schule gegeben, habe dort auch noch eine Doktorarbeit abgeschlossen. Dann bin ich noch ins Theologiestudium geschickt worden, nach München. 1997 Priesterweih. Meine Hauptaufgaben sind Novizenmeister. Eine zweite Aufgabe ist, dass ich Dekan bin, Stellvertreter vom Abt. Dann eine weitere Aufgabe ist stark auch in der Schule. Dort bin ich als Klostervertreter in der Schulleitung. Ein letzter Bereich ist so, kann man Seelsorge nennen, Doblaten betreue ich auch.
Weil für die Mönche Gegenwart und Zukunft wichtiger ist als die Vergangenheit, schenken sie uns im Rahmen von dem Jubiläumsjahr ein reichhaltiges Programm, wo wir eingeladen sind.
Ich habe gesagt, wir wollen das Jubiläumsjahr machen, wir wollen aber trotzdem nicht uns völlig überfordern. Und dann haben wir mal als erstes gesagt, wir fangen nicht schon am 1. Januar mit dem an, sondern mal so knapp im ersten Drittel machen wir eigentlich keine Aktivitäten, sondern sogar im Gegenteil, wir nehmen auch keine Aussenengagements an, sondern wir wollen uns eigentlich zuerst einmal auf uns selber besinnen, auf unsere Wurzeln, wie wollen wir weitergehen, mehr so die Einkehr. Also ist eigentlich so das nächste Mal für uns als Gemeinschaft eine ruhige Zeit. Und dann kommt dann so ein erster Höhepunkt, im März, wir fangen dann am Fest vom Heiligen Josef, am 19. März, mit einem Mitarbeitertag für wirklich alle Mitarbeiter in Schule und sonst vom Kloster. Das sind insgesamt etwa gegen 80 Mitarbeiter, also nicht alle Vollzeitmitarbeiter. Und für die machen wir Mitarbeitertag mit Gottesdienst, Klostermitleben, mit Impuls, sodass wir auch unsere Wertschätzung denen gegenüber zum Ausdruck bringen und auch die Integration ins Benediktinische fördern. Dann kann zwei Tage später, ist dann schon ein weiterer Höhepunkt, am 21. März, am Hochfest vom Heiligen Benedikt, haben wir die grosse Freude, dass wir dürfen Priesterweihe feiern. Unser Bruder Johannes wird vom Bischof Vitus Hunder zum Priester geweiht und feiert dann gerade am Tag darauf, am 22. seine Primiz. Sehr bald darauf, Ende März, ist dann auch noch ein grosses jährliches Chorkonzert für unseren Klosterschulchor. Der macht jährlich eine Tournee, dies und dies, Chur, Basel, Zürich. Ein zweiter Höhepunkt ist dann das Hochfest für unseren Gründerheiligen, der heilige Placidus in Sigisbert. Das ist am 11. Juli. Das St. Placi ist eigentlich immer schon ein wunderbar grosses Fest. Einerseits ist es Ende vom Schuljahr. Wir hören das Schuljahr nicht einfach so am Freitag oder Samstag auf, sondern wir hören das immer am Sonntag auf mit grosser Orchestermesse, wo der Schulchor singt, mit einer Festprediger, da wird ein Abt oder ein Bischof eingeladen als Hauptzelebrant und Festprediger, dann mit einer grossen Prozession rings ums Kloster um mit sehr grosser Beteiligung. Hier an St. Placi haben wir ganz einen besonderen Festzelebrant und Prediger, das wird nämlich der Kardinal Kurt Koch sein, wo das mit uns feiert. Und an diesem Tag vor St. Placi, also am Freitag, Samstag, vor dem Sonntag, machen wir ein grosses ehemaliges Treffen, also für unsere ehemaligen Schüler. Da ist dann am Freitagabend ein grosses Symposium mit zum Teil internationalen Teilnehmern von dem Symposium, wo auch über das Jubiläumsmotto Stabilitas in Progresso sich austauschen. Und am Samstag finden dann etwa 30 Workshops statt, die von ehemaligen gestaltet werden und ehemaligen Teilnehmern. Das ist eigentlich ein tolles Angebot. Leider können wir das eigentlich nicht öffentlich ausschreiben, weil die ehemaligen selber wahrscheinlich schon so viel werden sein, dass wir gar nicht mehr zusätzlichen Platz haben. Das ist also der zweite Höhepunkt. Ein kleinerer Höhepunkt ist dann unser Mutter-Gottes-Wallfahrtsfest von der Mater Misericordia, von der Mutter Barmherzigkeit. Und auch da findet dann eine Wallfahrtsprozession statt. Und den werden wir dann gestalten heuer als Ordenstag. Das heisst, da laden wir dann Ordensleute aus den Klöstern von der Umgebung, befreundete Klöster, andere Benediktinerklöster und so weiter laden wir dazu ein. Und dann noch der letzte Höhepunkt, der ist dann vom 24. bis zum 26. Oktober. Dort steht im Zentrum dann vor allem Bevölkerung, von der Umgebung, vom Dorf vor allem, gibt es ein grosses Dorffest, wird auch kombiniert mit der Gewerbeausstellung vom Dorf. Wir machen im Kloster einen Tag der offenen Türe. Dann wird uns dann vor allem auch der oberste Benediktiner besuchen, der Abt Primas Notker Wolf, wo wir den Vortrag halten für unsere Freunde und Gönner und dann auch der Festmess vorstehen am 26. Oktober. Und so der Abschluss im Jubiläumsjahr machen wir dann am 11. November. Heilig Martin ist der Patron vom Kloster und von der Klosterkirche. Und dann dürfen wir die goldene Profess von zwei Mitbrüdern feiern. Und das wird dann der Abschluss sein. Denn in dem Jubiläumsjahr laufen auch weitere so verschiedene geistliche Angebote. Zahlreiche für junge Christen. Ja, einmal im Monat den Anbetungsnachmittag, dann die Oblatentreffen, die ich schon genannt habe. Und dann, was auch noch besonders ist in dem Jubiläumsjahr, wir haben vier Vorträge, auch zusammen mit dem Jubiläumsmotto von zum Teil sehr renommierten Referenten. Der erste von diesen Abendvorträgen, die dann öffentlich sind, den werde ich selber halten zum Jubiläumsmotto und seinem Hintergrund. Der Benediktsregel, so als Lebensprogramm, Denn der zweite Vortrag wird der Professor Georges Stickgöder halten. Der hat als Archäologe und Kunstgeschichtler die Siedlungen der allerersten Wüstenmönche in Ägypten ausgraben, kennt sich da sehr gut aus, und der wird so einen Brückenschlag von den alten Wüstenvätern in Ägypten zu unseren Gründerheiligen in diesem Dies. Denn im September wird quasi der oberste deutschsprachige Benediktiner kommen, der Vorsitzende der Salzburger Ätherkonferenz, ab Theodor Hausmann von Augsburg, einen Vortrag halten, und am Schluss wird dann noch der bekannte Pater Karl Wallner vom Stift Heiligen Kreuz kommen und unter dem Titel «Neue Chancen für alte Klöster in der Jugend- und Wallfahrtsseelsorge» einen Vortrag halten.
Auch wenn am 11. Juli die zwei Gründungsheiligen Placidus und Sigisbert gefeiert werden, findet im Jubiläumsjahr der Pontifikalgottesdienst mit Prozession, zelebriert vom Kardinal Koch, am 6. Juli statt. Und das Muttergotteswallfahrtsfest Mutter der Barmherzigkeit findet am Sonntag, am 17. August statt. Und die weiteren Daten bekommen Sie im Kloster Disentis oder auf der Internetseite. Und die Freude vom heiligen Benedikt ist sehr zentral, und die wird auch in Gesang und Musik zum Ausdruck gebracht. Sei es von den Benediktinern im Gebet oder auch vom Gymnasiumchor, wo immer wieder diverse Konzerte anbieten. Unter anderem gibt es sogar eigene Kompositionen. Zu den Aufgaben der Benediktiner gehört immer auch die Förderung von einer christlichen Bildung. Und das in Schulen und Internaten. So führt auch Disentis seit 132 Jahren ein Gymnasium. Und das mit einer positiven Resonanz von Mädchen und Buben, wie auch von Lehrern.
Was bedeutet dir Patris und Brüder?
Also personal meine Lehrer, darum haben wir auch schon ziemlich viel mit ihnen zu tun. Und sonst einfach halt, wir müssen in die Messe gehen, wenn es so Feiertage sind. Und ja, ich habe die immer als nette Menschen, also wirklich höflich, nett, gut gelaunt, ja.
Du fühlst dich wohl da?
Ja.
Dann nicht zusammen beten?
Ja, wir tun nämlich nur beim Mittag, also bevor wir das Mittagessen tun wir beten, alle zusammen.
Was bedeutet euch Patris und Brüder?
Also es ist sehr bequem hier zu sein und auch zu lernen, wie sie leben den ganzen Tag.
Ja, ich würde auch sagen, also sie, ein paar geben ja auch uns Schule, und ja, ist schon sehr interessant.
Guten Morgen, Sie sind Lehrer da, was unterrichten Sie?
Ich unterrichte Bildnis Gestalten.
Was bedeutet Ihnen Brüder und Patris?
Ja, es ist eine schöne Ergänzung, mir ist der Glaube auch wichtig.
Die Internatsregeln sind auf die Grundstrukturen des benediktinischen Lebens ausgerichtet, nämlich beten, lesen und arbeiten.
Unsere Schule ist ein Gymnasium für Mädchen und Buben. Einerseits ein Gymnasium für die Gegend von der Surselva da. Das heisst, zwei Drittel circa sind externe Schüler, Schüler, die aus der nächsten Umgebung kommen. Aber wir haben aus der Gegend eigentlich zu wenig Schüler für unsere Schule, sodass wir auch angewiesen sind, dass wir auch Internatsschüler haben. Die kommen zum Teil aus dem weiteren Graubünden, aber auch aus der ganzen Schweiz und immer mehr zum Teil auch aus dem Ausland. Wir sind eine Privatschule, aber staatlich anerkannt, und für die Bündner Schüler zahlt uns auch die Bündner Regierung wie den anderen Privatgymnasien in Graubünden Beiträge, aber die Beiträge blinken dann eigentlich nicht, um auch wirklich auch Gebäude unterhalten und Gebäude renovieren. Darum sind wir auch da zum Teil ein bisschen in finanzieller Bedrängnis. Aber wir haben trotzdem gesagt, wir stehen zu dieser Schule, wir machen da weiter, wir haben auch investiert, wir haben ausgebaut, wir sind dran, da auch weitere Kreisinteressenten zu erschliessen. Und es ist eigentlich sehr erfreulich, dass es uns jetzt auch gelungen ist, wieder da die Zahl von den Internatsschülern in den letzten Jahren zu erhöhen. Vor einigen Jahrzehnten sind natürlich noch der grösste Teil der Lehrer, aber auch der sogenannten Präfekten, also der Internatsbetreuer, Mönch-Mitbrüder gewesen. Die Zahl von denen ist jetzt sehr stark zurückgegangen, wir sind einfach auch weniger Mönche. Und so sind also jetzt noch etwa 7, 8 Mönche in der Schule tätig und ein Mitbruder ist noch mit Teilpensum tätig am Internat. Und ein Grossteil von den Mitarbeitenden sind also inzwischen Angestellte. Aber wir sind eigentlich sehr dankbar, dass die Angestellten, der Schuldirektor oder Internatsleiter, das Benediktinische auch wirklich auch mittragen und die auch weiterhin mit voller Überzeugung mithelfen, dass das eine Schule ist aus dem benediktinischen Geist heraus.
Stabilitas in Progressu, das ist auch immer wieder ein Thema beim Heiligen Benedikt. Und wenn man bei euch durchs Internat läuft, sieht man auch diverse Schriften, wo man darauf hinweist. Was ist so damit gemeint?
Wo wir das Jubiläumsjahr geplant haben, haben wir gesagt, wir wollen dem auch ein inhaltliches Motto geben. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen etwas, was so aus der Benediktsregel rauskommt. Und wir wollen auch so unser zentrales Anliegen in dem Motto zum Ausdruck bringen. Und dann sind wir dann so miteinander eben auf das Motto gekommen, Stabilitas in Progressu. Das steht nicht wörtlich bei Benedikt so drin, aber es entspricht wirklich so seiner Lebenshaltung. Übersetzt heisst das Stabilitas in Progressu Beständigkeit im Voranschreiten. Und man merkt auch da, da wird wieder so eine Spannung zum Ausdruck gebracht. Man sieht eigentlich die Spannung schon so beim Urvorbild von allen Mönchen, nämlich beim Abraham im Buch Genesis. Einerseits wird ja der Abraham berufen, da in Chaldea, und Gott sagt ihm, zieh weg von deiner Heimat, von deiner Familie, zieh in ein fremdes Land. Und zu seinen Lebzeiten kann er dann eigentlich in dem Land Kanaan noch nicht wirklich sich niederlassen, hat er noch nicht wirklich eine Heimat. Also es ist der Mensch, der unterwegs ist, einfach weil Gott ihn ruft, in das Unbekannte rauszieht, einfach im festen Glauben. Und andererseits, wo es dann auch schwierig wird in dem Land Kanaan für den Abraham und auch für den Isaac, sagt ihnen dann Gott, bleiben da wohnen, laufen nicht davon, auch wenn es schwierig wird. Und da sieht man schon die Spannung, also unterwegs sein, unsere wahre Heimat ist im Himmel und andererseits doch auch da an dem konkreten Ort bleiben und nicht einfach davonlaufen. Und darum ist dann eins von diesen 3 Gelübden, die ein Benediktiner ableitet, ist das Gelübde von der Stabilitas. Also die 3 Gelübde sind Korsam, den latinisch Conversatio Morum, also klösterlicher Lebenswandel, und das dritte eben Stabilitas, Beständigkeit. Der heilige Benedikt formuliert denn das in seiner Regel so, dass sie eine Beständigkeit in Kongregationen, also in der Gemeinschaft. Das heisst, das ist typisch für Benediktiner, die treten nicht in einen Orden ein und werden dann von diesen Ordensobern an verschiedene Orte und verschiedene Klöster je nach Aufgabe versetzt, sondern wir treten in ein ganz bestimmtes Kloster ein. Also ich trete in Disentis ein und bleibe dann mein Leben lang Mönch von Disentis. Das heisst, ich bin beständig an dem Ort, in dieser Gemeinschaft und träge die Gemeinschaft mit, auch eben wie in einer Ehe durch gute und böse Tage und bleibe wirklich da. Noch tiefer ist gemeint mit dieser Beständigkeit die feste Bindung an Christus. Also das kommt eigentlich so aus der Spiritualität der frühchristlichen Märtyrer raus, die dann auch in äußerster Bedrängnis Christus treu geblieben sind. Und der heilige Benedikt sagt ja dann fast so als wichtiges Leitmotiv von seinen Regeln, nichts der Liebe Christi vorziehen, dass Christus ja wirklich die Lebensmitte ist. Und die Beständigkeit, das gibt uns den Halt, Halt im Herzen, gibt uns auch Vertrauen, eben da zu bleiben, auszuharren und das ermöglicht dann, den Weg zu gehen, wo Benedikt ebenso wichtig ist, dass wir uns nicht einfach so gemütlich niederlässt da und so unsere Ruhe haben und uns irgendwie einrichten, sondern er sagt gerade im Prolog von seinen Regeln sehr stark, ihr seid unterwegs und es pressiert, wir sollen eilen, also wirklich mit raschen Schritt vorwärts gehen, weil es bleibt uns nur eine bestimmte Frist, wir haben nur ein Leben und das sollen wir wirklich nutzen. Gott hat uns das mit dem Apostel Paulus gesagt, gegeben, dass wir die Gnadenzeit nutzen. Und unser Ziel ist nicht hier auf Erden, sondern das ist die himmlische Heimat. Und so können wir dann eben fest verankert im Glauben, in der Treue zu Christus, mit raschen Schritt voraneilen. Das sind so Formulierungen vom heiligen Benedikt. Oder man könnte sagen, das erste Wort in der Regel heisst, höre, ganz sich auf Christus einlassen. Und das letzte Wort heisst dann, und du wirst ankommen. Also dann in der ewigen Seligkeit ankommen.
Trotz einer starken Beständigkeit ist das Anliegen vom heiligen Benedikt aus weites Voranschreiten. Im Lateinischen gesagt, Stabilitas in progressu. Und so ist man auch bemüht, dass die wunderbare Klosteranlage in Disentis weiterhin trotz der grossen finanziellen Last erhalten werden kann.
Es ist schon auch eine Last, weil die ganze riesige Anlage, die müssen wir aus eigener Kraft auch unterhalten. Und darum wird sie scherzhaft die Abkürzung vom Benediktinerorden OSB auch übersetzt, oh, sie bauen, weil Benediktinerklöster fast immer irgendwo am Bauen, am Renovieren, am Unterhalten sind. Und es macht uns schon sehr Sorgen, woher haben wir das Geld, können wir das aufbringen, um den Gebäudekomplex zu unterhalten. Die heutige Anlage ist zum grossen Teil aus der Barockzeit, also so kann man sagen, so ungefähr um 1700 rum. Man hat damals dann das mittelalterliche Kloster abgerissen, weil das wirklich fast eine Ruine war, sehr baufällig und man hat es wirklich müssen neu bauen. Und man hat dann eigentlich schon damals geplant, dass die ganze Anlage ein grosses Rechteck soll sein und mittendrin ein Quertrakt, sodass es dann zwei Innenhöfe gibt. Aber man hat sich damals übernommen mit dieser Anlage, man hat das nicht können fertigstellen, man hätte nur den grossen Südflügel, eben, wo man von weitem sieht, baut und grosse Kirche und auch ein Teil vom Quertrakt. Und zum heutigen Rechteck mit diesen zwei Innenhöfen hat man es dann erst im 20. Jahrhundert erweitert. Also in dem Südtrakt auf der östlichen Seite ist die sogenannte Klausur, wo wir Mönche drin wohnen. Auf der westlichen Seite ist der Gästetrakt. Im Mitteltrakt ist zum Teil schon Internatsräumlichkeiten, im obersten Stock auch das Noviziat untergebracht. Und dann so im nordwestlichen Flügel ist in erster Linie das Bubeninternat untergebracht. Und das Bubeninternat, das ist dann auch verbunden mit dem Schulhaus Neubau. Den hat man etwa ca. 1970 hat man den gebaut. Der hat dann auch zwei Trakte, also so der eigentliche Klassentrakt und noch ein Trakt mit so Musik- und Sportanlagen. Das sind also so die Hauptgebäude und dann hat es noch verschiedene Nebengebäude. Gerade unterhalb vom Kloster ist noch das Gebäude vom Meitli-Internat, auch angeschlossen mit einem Gästetrakt und Werkstätte und weitere Werkstätten hat es auch noch ringsum. Das ist also die grosse Anlage, die einerseits also historische Bausubstanz hat, aber eigentlich barocke Bausubstanz ist vorwiegend nur noch von aussen, weil im Verlauf der Geschichte ist das Kloster sehr oft Opfer von Brand worden. Die jüngsten zwei katastrophalen Brandfälle sind 1799, 1846 gewesen, wo dann eigentlich ein Grossteil von der barocken Innenausstattung verloren gegangen ist, auch zum Teil inklusive von den Kirchen. Also, so dass auch die heutige Klosterkirche zwar wirklich eine barocke Kirche ist, aber zum Beispiel der Hauptaltar hat man dann erst im 19. Jahrhundert aus Deutschland her ankaufen können. In den letzten Jahren dann aber auch Werkkleid auf sehr gute, qualitätvolle, moderne Architektur. Also zum Beispiel das Meitl-Internat ist von einem sehr bekannten zeitgenössischen Architekt gemacht worden, von John Caminade, einem einheimischen Architekt, und ist international mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden, als ein sehr gelungener Bau. Die Klosterkirche hat man das letzte Mal renoviert, 1924-25. Sie sieht zwar eigentlich noch recht schön aus, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, es hat Wasserschäden, oder die Restauratoren haben gesagt, gewisse Altäre sollte man dringend auch konservieren, damit dann nicht etwas kaputt geht. Und so ist dann eigentlich schon seit ein paar Jahren sind wir dran, planen eine Gesamtrenovation von dieser Kirche, und das Projekt ist eigentlich auch schon erstellt, und es fehlt uns aber vor allem auch noch das Geld, um die Renovationen wirklich können bestreiten. Und so wollen wir das Jubiläumsjahr 2014 auch brauchen, so quasi als ersten Startschuss in Richtung Kirchenrenovation. Also so ein allererster Schritt wird sein, dass wir den untersten Gang vom Kloster werden als Zugang öffnen, also dass man dann auch dort kann Kirchen erreichen. Das ist dann vor allem auch für Leute, die behindert sind, also ein rollstuhlgängiger Zugang. Aber es wird dann wirklich offen sein, und dort wird man dem untersten Gang im Rahmen dieser Öffnung auch ein bisschen für Pilger mehr machen, dass vielleicht so eine Art kleine Pilgerstube oder ein Bistro für die auch wird da sein, dass auch dann unser Klosterladen besser zugänglich ist. Dann haben wir auch eine Zeitschrift, die heisst Dies und Dies. Auch die wird auf das Jubiläumsjahr neu gemacht. Und zwar wenn wir die jetzt auch öffnen, auch für ein breites Publikum. Also dass auch Leute, die jetzt nicht einen unmittelbaren Bezug zu Dies und Dies haben, da auch hilfreichen Lesestoff bekommen, auch geistliche Impulse und so. Und wir haben eine Internetseite, das ist www.kloster-diesentis.ch. Die wird jetzt dann gerade aufs Jubiläumsjahr ganz neu erstellt und neu aufgeschaltet. Da freuen wir uns schon drauf auf die Seite. Und wenn jemand uns unterstützen will, da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Man kann das einerseits über die Stiftung machen, man kann Spenden auch direkt uns ans Kloster geben. Wir haben dann auch noch einen sogenannten Gönner- und Freundekreis, wo man kann entweder Mitglied werden und dann zahlt man jährlich einen gewissen Beitrag, oder man kann aber auch unverbindlicher zu dem Freunden- und Gönnerskreis gehören, wo man einfach so sich mit dem Kloster verbunden fühlt. Wir haben dann jährlich auch eine Zusammenkunft mit dem Kreis. Und wenn jetzt jemand sich noch näher will, so mit diesem Kloster verbinden, dann haben wir auch noch einen sogenannten Oblatenkreis. Im anderen Orden nennt man das auch dritte Orden. Das sind also Menschen, die in der Welt draussen leben, die können verheiratet sein oder ja immer, wo sich aber so auch ihr Leben in der Welt draussen gestalten im Geist der Benediktsregel, wo im Gebet mit uns verbunden sind, vielleicht auch ein Teil vom Stundengebet mitbeten. Und für die Oblaten, da haben wir dann auch ein grösseres Angebot. Also da bieten wir jeden Monat ein Treffen an, das anfängt mit einem spirituellen Impuls. Dann gehen wir im Vesper miteinander, gibt es gemeinsames Abendessen und dann noch ein Heilige Mess. Das ist immer am ersten Donnerstag im Monat. Man kann auch noch einen Teil von dem besuchen. Und dann gibt es auch noch ein jährliches Wochenendtreffen für die Oblaten, oder wir machen mal eine Wallfahrt miteinander. Unter
dem Aspekt Tradition und Erneuerung ist auch ein weiteres Programm von den Benediktiner, dass sie Seminar für Manager anbieten. Thematik Mass hat sich über die vielen Jahre bei den Benediktiner immer bewährt. Und so kann die Wirtschaft von dieser Klostergemeinschaft sehr viel lernen.
Das Mass, das ist wirklich ganz typisch und kennzeichnend für den Heiligen Benedikt seine Regeln. Er nennt das Latinisch die Discretio. Die Discretio ist eigentlich ursprünglich die Gabe der Unterscheidung im Heiligen Geist. Und er wendet dann das vor allem auf Menschenführung an. Also im 64. Kapitel von der Regel über den Abt sagt er dann, der Abt soll der kluge und weise und gute Hirte sein und soll dort so das Vorbild vom Patriarch Jakob übernehmen, wo seine Herde nicht überanstrengt hat. Und so müssen der Abt so einen guten Mittelweg finden, dass die Starken und die Motivierten und Engagierten nicht zu kurz kommen, dass er die immer noch besser motiviert, aber dass er die Schwachen und die vielleicht nicht so mitkommen, dass er die nicht überfordert. Also der Abt muss probieren, möglichst alle mitzunehmen und eben da nicht irgendwie mit übertriebenen Sachen die Leute überfordern. Weil wenn ich seit an einem anderen Ort dann auch latinisch nequid nimis in keinem Ort übertrieben. Also das bezieht sich dann auch auf so Sachen wie Armut oder Essen oder Speisen. Bescheiden, aber nicht irgendwie da extreme Sachen und so. Aber eben das Erste ist das Mass wirklich in der Menschenführung, der Personenführung, dass der Abt soll probieren, so individuell auf die Einzelnen einzugehen und zu schauen, wie kann ich den Einzelnen am besten führen, muss ich den mehr trösten und ermutigen, muss ich einem anderen vielleicht auch ein bisschen deutlicher mal etwas sagen und da so vorangehen. Von dem her ist dann eben die Benediktsregel, also bezogen auf die Menschenführung, entdeckt worden, immer mehr so von Managern. Also zum Beispiel ein Studienfreund von mir in München, der ist inzwischen Abt geworden und der hat seine Dissertation im Zusammenhang mit dem BMW-Werk geschrieben. Und da geht es eben darum, kann jetzt zum Beispiel BMW-Werk, also so ein weltweiter Konzern, auch etwas lernen aus der Benediktsregel für die Menschenführung. Bei uns konkret im Kloster bietet der ehemalige Abt, der Vorgänger von Abt Vigeli, schon seit vielen Jahren so Persönlichkeitsseminar an, wo auch viele so Manager dann teilnehmen.
Stabilitas in progressu, Beständigkeit im Voranschreiten vom ältesten Benediktinerkloster in der Schweiz. Ein Kloster, das älter ist als die Eidgenossenschaft. Und trotz einer bewegten Geschichte hat die Gemeinschaft immer wieder ihre Sendung neu wahrgenommen und das in stetiger Erneuerung und Tradition. Das sind Worte und Eindrücke über das Kloster Disentis, wo im Jahr 2014 ihr 1400-jähriges Jubiläum feiert. Für die wunderbar wirkenden Benediktiner ist Gegenwart und Zukunft wichtiger als die Vergangenheit. Und aufgrund von dem sind wir alle zu dem Jubiläum mit einem reichhaltigen Programm eingeladen. Das im Sinn Stabilitas in progressu. So verabschiede ich mich, Andrea Marti.